Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir uns schön spritzen wollen, soll ja vorkommen, dann spielen die Stoffe Botox und Hyaluron häufig eine Rolle. Das sind Stoffe, mit denen wir uns heute beschäftigen werden und mit denen sich Dr. Jan Pasel als Arzt für plastische und ästhetische Operationen sehr gut auskennt. Hallo Jan.
Hallo, guten Tag, Russ.
Ja, manche andere kennen sich da nicht so gut aus. Lass uns deshalb doch ganz am Anfang dieses Podcasts ganz kurz klären. Hyaluron wird wo eingesetzt und wirkt ungefähr wie?
Also Hyaluron ist ein Stoff, den jeder Mensch in seiner Haut hat, ist der Feuchtigkeitsspeicher in der Haut und diesen kann man synthetisch herstellen und dann zum Auffüllen vom Gewebe von außen spritzen. Damit kann man Oberflächen glätten.
Und Botox in Kurzform?
Botox ist Botulinumtoxin, also es ist ein Muskelrelaxanz, ein Stoff, der, wenn man ihn in die Muskulatur spritzt, die Muskulatur in ihrer Aktivität reduziert. Wenn man böse guckt, Zornesfalte entsteht oder Falten entstehen, dann kann man diese Muskulatur damit in ihre Aktivität zurückschrauben und die Falten gehen indirekt dadurch weg.
Okay, so viel erstmal von dir. Vielen Dank bis hierhin. Wir hören uns später wieder.
Sehr gerne.
Jan wird uns später noch verraten, dass ihm zunehmend die Praxis eingerannt wird, weil die Leute denken, dass sie Spritzen für die Schönheit brauchen. Es ist vielleicht eben nicht nur ein Gefühl, dass jetzt auch Leute das machen, von denen man das eigentlich vor kurzem noch nicht erwartet hatte. Freundinnen, Nachbarn, Sophie Passmann.
Herzlich willkommen zum Gruselkabinett von Spritzen, die mir schon mal ins Gesicht gesetzt wurden. Ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen. Das heißt, meine Lippen sind ein bisschen voller, als sie es vorm Aufspritzen waren.
Und Sophies Video geht an dieser Stelle noch weiter auf TikTok. Und sie ist ja auch überhaupt nicht die Einzige. Vielleicht nur etwas überraschend, dass sie hier an dieser Stelle die Hand hebt. Sprechen wir noch drüber mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Aber erst einmal zu Saskia. Die hat das auch gemacht und sagt jetzt, ein paar Jahre später, dass solche Eingriffe gerade auf TikTok und Co. auch für Anfang 20-Jährige als normal verkauft werden. Das hält sie für ein Problem. Hi Saskia, schön, dass wir heute miteinander quatschen können.
Hi, danke schön, dass ich hier sein darf.
Erzähl mal direkt, was hast du machen lassen und wie alt warst du da eigentlich?
Ich habe vor ein paar Jahren, das war so 2018, da war ich 22, war ich da oder 23, da habe ich mir ganz klassisch die Lippen machen lassen. Also ich habe mir einmal Hyaluron in die Lippen einsetzen lassen.
Und aus der Perspektive von damals, welchen positiven Effekt hast du dir erhofft?
Ja, damals war das ja so ein ganz großer Hype. Das war ja in den Mitte 2010er Jahren, fing das ja so an, dass irgendwie alle auf einmal auf die Lippen geachtet haben, dass die irgendwie gut aussehen, dass die groß aussehen. Und genau, das habe ich mir davon dann auch versprochen, dass meine Lippen dann auch groß aussehen, so aussehen wie eben von den meisten Frauen auf Social Media, denen ich damals auch gefolgt bin, dass ich das eben auch erreichen kann. Und deswegen habe ich das gemacht damals.
Und ist es so geworden?
Gute Frage. Also die ersten Tage danach vielleicht ein bisschen. Bei mir persönlich hat das jetzt nicht so lange angehalten, die Behandlung. Das war dann auch relativ schnell wieder weg und relativ ernüchternd, das Ergebnis, würde ich sagen. Aber da spielen ja auch viele Faktoren mit rein. Woran das jetzt genau lag, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich bin ja keine Ärztin.
Aber lass mich nochmal besser verstehen. Du hast gesagt, auf Social Media hat man das auch gesehen. Gab es in deinem direkten Umfeld damals auch Leute, die das gemacht haben? War das so ein bisschen normal eigentlich?
Ja, schon. Ich würde sagen, es war an der Schwelle zu normal in meinem direkten Umfeld. Also ich kannte auf jeden Fall auch Leute, auch Freundinnen, die das auch gemacht haben. Es war natürlich jetzt nicht so, dass das irgendwie jede zweite gemacht hat und ganz normal war. Aber ich kannte auf jeden Fall Leute, an die ich mich dann auch wenden konnte damals, die mir Tipps geben konnten, wo man das gut machen konnte, wo man es auch günstig machen konnte. Ja, die Tipps konnte ich mir schon holen und die Inspiration auch.
Okay. Und wie hast du es dann letztendlich gemacht? Also wo bist du hingegangen und wie lief es dann ab?
Also ich hatte damals eine Freundin oder eine Bekannte in meinem Umkreis, an die ich mich dann wenden konnte, mit der ich mich austauschen konnte, von der ich wusste, dass sie eben auch schon mal ihre Lippen hat machen lassen. Sie konnte ich dann eben fragen, wo hat sie es gemacht, wo ging das gut und schnell, würde ich sagen, und gleichzeitig auch günstig. Und ja, sie hat mir dann so eine bekannte Kette empfohlen, die viele verschiedene Standorte in Deutschland schon damals hatte, wo man das eben relativ günstig auch machen lassen kann. Und an die habe ich mich dann gewendet und habe mir da dann auch online einen Termin geben lassen und das letztendlich dann dort auch gemacht.
Und wie war das dann so? Also ich meine, da kommst du rein und sagst, bitte, ich hätte gern die Lippen größer. Und dann sagen die, ja, setzen Sie sich mal. Wollen Sie einen Kaffee? Und dann?
Einen Kaffee habe ich nicht bekommen.
Ah.
Nee, ich hab online eben schon angegeben, worum es geht, ne, was ich machen möchte. Deswegen wussten vor Ort eben schon alle, was jetzt ihre Sache ist. Ich bin dann ins Behandlungszimmer gekommen und dann ging es auch relativ schnell. Also der Arzt, der da war, der wusste ja schon, warum ich da war. Und der hat dann eben so angefangen, mir zwei verschiedene Hyaluron-Produkte vorzustellen. Und zwar mit den Worten, das eine ist das iPhone 2 und das andere ist das iPhone 8, was damals noch das modernste iPhone war. Das eine kostet so und so viel, das andere so und so viel. Die iPhone 8-Variante war natürlich teurer. Such dir eins von beiden aus, aber klar, also mit der Analogie wollte er mir zeigen, das iPhone 8-Produkt, das teurere Produkt, ist eben auch das bessere Produkt. Dafür habe ich mich dann letztendlich eben auch entschieden. Ich hatte ja auch nicht viel Ahnung darüber. Mhm. Und dann ging es auch schon los. Dann war ich auf dem Behandlungsstuhl und dann hat er mir es eingesetzt.
Okay, und ist das eigentlich unangenehm?
Das Gefühl mit der Spritze? Mhm. Ja, schon. Ich weiß noch, dass er mich gelobt hat, dass ich nicht geweint habe, weil bei vielen dann schon die Tränen kommen. Also es ist schon ein bisschen unangenehm, aber man sagt ja, wer schön sein will, muss leiden. Und das habe ich mir wahrscheinlich damals dann auch gedacht.
Oho, okay, okay. Und heute siehst du das aber ein bisschen kritischer, das Ganze. Also zumindest wendest du dich oder hast du dich auch öffentlich schon gegen die Normalisierung von solchen Eingriffen gewendet. Was ist denn dein Kritikpunkt daran?
Ja, das Problem ist, ich habe ja damals dann auch gedacht, ich habe einmal diese Behandlung vorgenommen und habe dann aber auch relativ schnell, als ich das dann eben gemacht habe, danach darüber nachgedacht und gedacht, Moment mal, also meine Lippen waren eigentlich nie ein Problem bei mir. Also es ist ja, ich würde sagen, gerade bei Mädchen und Frauen ist das so, wir wachsen ja alle mit irgendwelchen Kritikpunkten an unserem Äußeren auf. Das gehört ja gesellschaftlich fast schon dazu. Und meine Lippen waren aber bei mir nie ein Kritikpunkt. Und auf einmal, als dann eben angefangen haben, viele Menschen das zu machen und auf Social Media immer mehr der Fokus auf Lippen gelegt wurde, habe ich dann angefangen, meine Lippen auch kritischer zu betrachten und gedacht, Moment mal, muss ich hier vielleicht auch nachhelfen? Habe das dann eben, wie ich jetzt gerade erzählt habe, auch gemacht. Und dann aber eben, ja, das kritisch reflektiert, würde ich sagen, darüber nachgedacht und gedacht, habe ich das jetzt wirklich für mich selber gemacht oder habe ich das gemacht, um einem Schönheitsideal zu entsprechen? Und ich glaube, das ist immer das Problem an der ganzen Sache. Ich will mich ja nicht grundsätzlich gegen solche Behandlungen stellen. Ich glaube, es kann auch Gründe dafür geben, gute Gründe dafür geben, die durchzuführen. Ich glaube, das Problem ist nur, wenn wir das auf Social Media, wenn wir solche Behandlungen auf Social Media immer weiter normalisieren, dann suggerieren wir damit, dass es nicht nur etwas Normales wäre, sondern irgendwie auch unvermeidbar wäre, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen und um als schön zu gelten.
Wenn ich das zu übersetzen probiere, dann verstehe ich jetzt, okay, also jemand, der wirklich da, sagen wir mal, in Anführungszeichen ein wirkliches Problem hat, der soll sich an solchen Mittelchen gerne bedienen, aber die breite Masse sollte das kritisch reflektieren und unter Umständen einfach lassen, weil da so ein unnötiger Wettbewerb sonst losgetreten wird.
Wie ich das vorhin schon angeschnitten habe, wir wachsen mit einem bestimmten Schönheitsideal auf und es gibt ja bestimmte Dinge oder bestimmte Körpermerkmale, da kann man manchmal auch drunter leiden und ich will mich hier eben einfach nicht aufspielen und jetzt sagen, nee, das ist grundsätzlich blöd. Ich kann schon verstehen, dass es eben auch Fälle gibt, wo das helfen kann, wo das auch psychisch hilfreich sein kann, wenn man das macht. Das will ich gar nicht abstreiten. Nur grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, wirklich zu reflektieren, für wen mache ich das jetzt? Warum mache ich das jetzt? Ist das wirklich ein Problem oder wird mir auf Social Media eingeredet, dass das ein Problem sei?
Mhm. Bist du eigentlich damit offen umgegangen damals, dass du da was hast machen lassen?
Ja, tatsächlich. Ich habe damals direkt auf Social Media einen Post gemacht, weil ich auch dachte, man sieht es ja sowieso. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an meinem Charakter. Also ich gehe grundsätzlich, glaube ich, mit sowas offen um.
Du bist jetzt 27 Jahre alt. So mit 25, da beginnt offiziell so die Hautalterung in der Regel erst überhaupt langsam. Was meinst du? Machst du da nochmal was oder lässt du es eher sein?
Gute Frage. Also aktuell steht das nicht auf meiner Liste. Ich denke da aktuell auch nicht drüber nach. Wie gesagt, ich versuche das immer zu hinterfragen, möchte ich das wirklich für mich selber oder ist das eher sowas, was von außen als Problem an mich herangetragen wird. Aktuell steht das nicht auf meiner Liste, aber ich weiß auch nicht, wie ich da in 10, 15, 20 Jahren drüber nachdenke. Vielleicht sieht es dann anders aus, das weiß ich nicht.
Hey Saskia, vielen Dank für deine Offenheit und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Gerade Nasen, volle Lippen, hohe Wangenknochen und möglichst null Falten. Vor allem jüngere Frauen zwischen 16 und 39 Jahren lassen sich in Sachen Schönheitseingriffen nicht selten durch InfluencerInnen-Postings auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen beeinflussen. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts InnoFakt. Befragt wurden da Frauen, die regelmäßig Influencer-Content in sozialen Netzwerken konsumieren. Rund ein Drittel dieser Frauen gab zu, ja, ich habe mich durch den Konsum von Insta und Co. zu einem Schönheitseingriff verleiten lassen. Was man über solche Eingriffe wissen muss, das erklärt uns Dr. Jan Pasel. Er ist plastischer Chirurg, Facharztprüfer und im Weiterbildungsausschuss für plastische und ästhetische Chirurgie. Hi Jan.
Hallo, grüß dich Utz.
Hast du den Eindruck, dass die Nachfrage nach Schönheitsbehandlungen vor allem bei jungen Menschen Anfang 20 gestiegen ist? Also ich rede jetzt von so Botox, Fillern, Hyaluronen-Sachen. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, absolut. Also die Zunahme ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Die seriösen plastischen Chirurgen schon lange Langzeit ausgebucht. Das Thema ist, dass Social Media vielfach bei jungen Menschen, die das viel konsumieren, eine Nachfrage schafft, sodass eigentlich, wenn man mit dem Thema nicht ständig durch Social Media in Kontakt käme, gar nicht auf die Idee kommt, solche Sachen zu machen. Aber dadurch, dass man damit ständig konfrontiert ist, wird hier was in Gehirne gesetzt, was normalerweise vielleicht gar nicht so aufkommen würde.
Das merkst du am Gespräch mit den Leuten, die zu dir kommen, weil die das dann irgendwie so auch erzählen.
Ja, genau. Vor allen Dingen auch die Altersgruppe. Man muss sagen, dass Faltenunterspritzung, Botox-Behandlung und sowas typischerweise früher immer Anti-Aging-Medizin war. Das heißt, das haben wir gemacht bei Leuten, die in den Wechseljahren und später mit Alterungsprozessen Probleme hatten und sich nicht mehr wohl in der Haut gefühlt haben. Und das ist jetzt ganz anders. Es wird jetzt im Grunde genommen schon in viel früheren Jahren angefangen und es werden Sachen gemacht, wo eigentlich keine richtigen Indikationen da sind. Also einen wirklich richtigen Grund, etwas zu machen. Und es wird jetzt so ein bisschen Lifestyle-mäßig Sachen gemacht, weil Schönheitsideale im Vordergrund stehen, die nicht mehr realitätsentsprechend sind.
Also sozusagen in der Präsentation von Ergebnissen Bilder geschaffen werden, die nicht erreichbar sind, wenn man nicht auch noch digital nacharbeitet?
Genauso ist es. Also das Internet lädt ja leider ein zum Betrügen. Und wir wissen das leider alle, dass die meisten der Social-Media-Beiträge ja nicht nativ Sachen sind, sondern die sind bearbeitet und sind geschönt. Sodass hier zum Teil Sachen gezeigt werden, die mit der Realität nichts zu tun haben.
Also wo du als Arzt dann auch da sitzt und sagst, ja, kann sein, dass du diese Lippe willst, aber das geht einfach nicht, weil...
Nee,
geht nicht.
Bearbeitet. Also kann ich nur sagen, können wir machen, aber nur digital am Bild mit Photoshop und Filtern, aber nicht in der Realität.
Nicht in deinem Gesicht.
Weil das mit der Anatomie nicht vereinbar ist, genau. Mhm.
Zu diesen Behandlungen weiß man ja irgendwie viel und wenig, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Man weiß, irgendwie wird da eine Menge gespritzt, hier und da und dort. Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz erklären, was kann da eigentlich auch schiefgehen? Weil du erwähntest ja, es gibt seriöse und unseriöse Anbieter und da kann ja auch sicherlich häufiger mal was schiefgehen. Was kann denn da so passieren?
Also einen Grundsatz muss man ganz klar einmal loswerden. Einen richtig guten, seriösen Chirurgen, plastischen Chirurgen und jemand, der das richtig gut macht, den wird man nicht mit irgendwelchen reißerischen Instagram-Auftritten dort finden.
Erstmal grundsätzlich zur Einordnung, wer auf TikTok da wirbt, der hat ein gewisses Profitinteresse, so in der Richtung.
Ja, also ganz klar, Instagram, TikTok und solchen Kanälen, hier findet man nicht unbedingt die seriösesten Kollegen, sondern eher die Kollegen, die auf das schnelle Geld und Umsatz aus sind. Wenn man korrekte oder gute Kollegen sucht, dann muss man andere Wege gehen, in der Regel über Fachgesellschaften, über Bewertungsportale, über seriöse Kanäle. Da findet man dann eher Leute, wo man eben nicht in diese kommerzielle Schiene reingerät.
Aber ganz kurz nur mal, weil du dich damit fachlich auseinandersetzt. Diese Anbieter, die jetzt so Botox to go auf der Straße und vielleicht auch kettenweise sich damit an den Markt wenden, sind ja. Die dann alle mies? Oder?
Nein, das kann man so nicht sagen. Da gibt es natürlich auch gute Kollegen dabei. Aber das ist so, dass diese ganzen Ketten zum Teil jetzt wie die Pilze aus dem Boden sprießen, die gar nicht genug ausgebildete gute Leute nachkriegen. Und im Grunde genommen darf jeder, der spritzen darf, in solchen Instituten arbeiten. Das heißt, der direkte Student, der sein letztes Examen gemacht hat, noch nie eine Spritze gesetzt hat, der kann da anfangen. Die Heilpraktikerin, die auch da keine richtige Ausbildung zum Teil hat, kann anfangen. Also Qualitätskriterien sind eben ganz woanders. Erfahrung, gutes anatomisches Wissen. Die Frage war ja eben vorneweg, wo sind die Hauptrisiken? Und die Hauptrisiken sind bei Fillern und Botox,
dass man nicht genug anatomisches Wissen hat, dass man keine Erfahrung hat, wo man was reinspritzt. Und man kann mit Hyaluronsäuren kann man bis zur Erblindung machen, man kann Gefäße embolisieren, man kann Gefäße verschließen. Und wenn ein Gefäß, das ist zum Beispiel ein Gefäß, was in der Nase langläuft, was das Auge versorgt mit einer Arterie, wenn man dort reinpiekst und das verschließt, dann ist das Auge blind und das ist auch unwiderruflich nicht zu korrigieren, weil das Auge nur 10 Minuten ohne Durchblutung aushält und wenn das Gefäß zu ist, ist das Auge hinüber. Man kann damit Nekrosen setzen, man kann Haut zum Absterben bringen, wenn man die Gefäße trifft, man kann Nervenirritation setzen. Also es gibt eine ganz große, breite Palette, wenn man nicht weiß, was man wohin spritzt. Und das Hauptproblem ist eben, das sehen wir immer mehr, es wird gespritzt, was das Zeug hält, aber ohne Sinn und Verstand.
Und wenn ich jetzt in einer, sagen wir mal, seriösen Praxis gelandet bin und mich behandeln lassen will, worüber werde ich denn da idealerweise dann auch aufgeklärt?
Also das Entscheidende ist erstmal, wenn man in einer seriösen Praxis ist, dass ein seriöser Behandler nicht alle Wünsche erfüllt, sondern man ist als guter, seriöser Arzt auch halber Psychologe und muss erstmal gucken, ob das, was da gemacht wird, überhaupt Sinn macht, ob das eine wirkliche Verbesserung ist oder nicht nachher sogar eine Entstellung. Ja, Sprichwort zum Beispiel die schlauchbootartig aufgespritzten Lippen bei jungen Frauen. Das sind so Sachen, wo man sich eben sehr fragen muss, was hat das noch mit dem ästhetischen Empfinden zu tun? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man, wenn man solche Unterspritzungen macht, erstmal eine richtige Diagnostik macht, also eine Analyse, was kann man verbessern und wie gehe ich daran? Also ein richtiges Behandlungskonzept macht und nicht einfach, um schnelles Geld zu machen, irgendwo reinzuspritzen, nur weil das der Wunsch des Patienten ist. Eine richtige Beratung, eine richtige Durchführung und Vermeidung von Komplikationen und es gibt sogenannte No-Go-Zonen im Gesicht, wo man nicht spritzt.
Und wen würdest du wieder wegschicken als Patientin, als Patient?
Oh, wir schicken inzwischen ziemlich viel weg, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil gerade durch Social Media und so vielfach Patienten, die eigentlich vollkommen super hübsch und alles in Ordnung ist, anfangen zum Chirurgen zu gehen und sich verändern zu lassen und man die davor eigentlich bewahren muss, nicht zu verschlimmbessern, also zu Sachen zu machen, die eher kontraproduktiv sind und versuchen, die so ein bisschen aus dieser Dysmorphophobie-Schiene, also der eingebildeten Hässlichkeit durch sich immer wieder Vorzeigen von Bildern, die unrealistisch ist, dort rauszuholen. Das ist die Kunst bei der ganzen Geschichte. Und dann hat man auch durchgehend glückliche Patienten und gute Ergebnisse. Wenn man Leute anfängt zu spritzen, die grundsätzlich mit sich unzufrieden sind, dann kommt man immer mehr vom Regen in die Traufe und die werden nie zufrieden werden, weil sie immer das nächste Problem finden.
Meinst du, das gelingt dir, dass du die Leute sozusagen aus der Praxis schickst, die dann auch mit dem Gefühl gehen, ich muss hier und woanders nie wieder hin?
Also wir haben ein Glück im Haus auch eine große psychotherapeutische Praxis. Also wir sind so ein Ärztehaus, wo wir drin sitzen. Und da können wir zum Teil auch direkt dann weiterschicken, wenn wir merken, wir kommen nicht weiter. Die Grundidee bei jemandem, der es seriös macht, ist, nur jemanden zu behandeln, wo es wirklich irgendeinen Behandlungsgrund gibt und nicht zu behandeln, nur weil imaginäre, komische Bilder im Kopf sind.
Aber es ist doch total populär, einfach dickere Lippen zu haben. Da kann man auch sagen, ja, hier, will die Dame auch, okay, oder der Typ, so, okay.
Ja, dann ist man reiner Dienstleister, kann man machen. Da muss man aber darüber aufklären, dass zum Beispiel auch Lippen aufspritzen, die auf Dauer nicht ohne Folgen sind. Also die Lippenhaut wird ja gedehnt. Wenn man irgendwann der Filler wieder raus ist, ist die Lippenhaut in der Regel faltiger. Auch Unterspritzung, Hyaluron in den Lippen kann zum Teil Nachblutung machen, kann ein bisschen verkalken, kann Narben machen, kann Verziehungen machen. Also das sind alles so Sachen, die ja nicht so offen kommuniziert werden. Und jedem, sagen wir mal, blödsinnigen Trend hinterherzulaufen und das mitzumachen, ist nicht unbedingt immer schlau. Ja, also wenn ein Lemming von der Klippe springt, dann müssen nicht alle hinterher springen, sondern da kann man durchaus mal drüber nachdenken, ob das wirklich schön ist und ob das Sinn macht.
So, spätestens jetzt hatte ich dich auf Betriebstemperatur und das Gespräch ist schon zu Ende. Aber ich sage vielen, vielen Dank. Dr. Jan Pase war das, plastischer Chirurg aus Hamburg. Vielen Dank, alles Gute dir.
Alles klar, vielen Dank. Und
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben uns einfach mal in der Berliner Mall umgehört, wie die Leute da zu Schönheitsoperationen und Schönheitsbehandlungen stehen.
Ja, jeder soll machen, wie er will.
Also ich glaube, man muss ein bisschen aufklären, wenn es so Gesundheitsrisiken gibt, aber sonst.
Ich finde es gut, wenn es jemanden glücklicher macht, weil er sich einfach damit unzufrieden befindet. Wenn er das für andere machen würde oder das Gefühl, er müsste es machen, dann finde ich, das ist ein bisschen bedenklich. Ne? Weil es sollte aus intrinsischer Motivation kommen. Ne?
Jeder kann ja machen, was er will und ist cool. Wenn Leute es halt machen wollen, dann soll sie es machen.
Quatsch, weil man nicht an sich rumschnippeln sollte und ich der Meinung bin, dass man eher durch Selbstliebe das Problem lösen kann.
Ich würde es auch machen.
Ich würde nichts machen.
Weiß ich nicht. Ich würde es nicht ausschließen.
Nee, tatsächlich fällt mir so direkt jetzt nichts ein. Aber vielleicht, ne? Irgendwann mal, ne? Im Alter.
Nö, ich bin so schön, wie ich bin.
Ich würde auch nichts machen. Aber kann wirklich jeder machen, wie er will.
Nee, noch nicht, aber muss ich auch nicht, oder?
Botox, Hyaluron und andere Filler, die scheinen in der Breite der Gesellschaft angekommen zu sein. In Vlogs nehmen uns auch ganz junge InfluencerInnen mit zu ihrer Beauty-Routine beim Schönheitsstalk. Und es scheint dann genauso normal wie irgendwie gleichzeitig völlig bizarr, dass sich da mitunter Anfang 20-Jährige bei ihrer Schönheit nachhelfen lassen. Wir haben uns gefragt, sind das Einzelbeobachtungen und Entscheidungen oder steht da eine ganz breite gesellschaftliche Entwicklung dahinter, die vielleicht auch gerade erst so richtig ins Rollen kommt? Darüber spreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Hey Elli, wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was sagst denn du? Gibt es da so einen klar zu beobachtenden Trend oder sind das eher Einzelbeobachtungen?
Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall einen klar zu beobachtenden Trend hin zu mehr minimalinvasiven Gesichtsbehandlungen gibt, der besonders auch immer jüngere Menschen betrifft. Also in der Forschung ist die Rede von einer Intensivierung und Extensivierung von Schönheitsdruck. Da ist gemeint, der wird einerseits sehr viel intensiver, weil wir immer neue Möglichkeiten haben, Bilder von uns selbst zu machen, sie nachzubearbeiten, mit anderen zu teilen. Aber auf der anderen Seite auch immer neue, das ist mit extensiver gemeint, immer neue Körperregionen betroffen, die man immer früher oder auch immer später scheinbar optimieren müsste.
Wie sieht denn das dominierende Schönheitsideal dieser eher jüngeren Menschen aus, die da was machen lassen?
Ich würde sagen, dass das derzeit regierende, dominante Schönheitsideal noch immer sehr stark geprägt ist von Weißheit, also von einem makellosen, weißen Gesicht, was sehr viel mit kolonialen Zusammenhängen zu tun hat, die noch immer unsere Gesellschaft prägen. Es ist ein sehr faltenfreies Gesicht. Es hat auf keinen Fall Körperbehaarung an den falschen Stellen und ist sehr stark normiert. Auch in einer doch invasiveren Art und Weise, wie wir das bis vor kurzem gekannt haben. Einer der neuesten Trends ist ja Buccal Fat Removal, wo man sich wirklich Teile der Wangen rausschneiden lässt, um Wangenknochen akzentuierter sichtbar zu machen. Also all diese Dinge deuten doch auf ein gemeißelteres Schönheitsideal vom Gesicht hin.
Und wie würdest du das interpretieren? Wo hat dieser Wunsch seinen Ursprung, da in diese Richtung sich zu entwickeln?
Also wir sehen momentan, Schönheitsideale sind generell von den Strukturen beeinflusst, die unsere Gesellschaft im Allgemeinen kennzeichnen. Das bedeutet, dass gerade über den Drang, schön auszusehen, immer und zu jedem Zeitpunkt, gerade über Frauen und queere Menschen auch Kontrolle ausgeübt wird. Das heißt, wir haben es mit einem sehr patriarchalen Schönheitsbild zu tun. Wir haben es mit einem kolonialen Schönheitsbild zu tun, dass weiße Menschen stark bevorzugt und jene, die dem Bild nicht entsprechen, quasi dazu zwingt, sich in diese Richtung zu bewegen. Und darüber hinaus haben wir es mit einem total von Profitinteressen getriebenen System zu tun. Die Schönheitsindustrie hat ja ein großes Interesse daran, durch immer neue Unsicherheiten, immer neue Produkte und immer neue Dienstleistungen zu verkaufen. Das bedeutet, Kapitalismus hat da auch ein ordentliches Wort mitzureden, wenn es um Schönheitsideale geht. Ja.
Man könnte doch aber sagen, es gibt jetzt auf einmal diese ganz vielen Möglichkeiten, sich selber irgendwie zu verändern. Und dann gibt es Leute, und gerade gibt es auch zunehmend mehr jüngere Leute, sich selber irgendwie gerne verändern wollen. Und das machen sie halt. Das ist doch eigentlich auch total okay.
Absolut, das ist ein ganz interessanter Punkt. Man könnte das sozusagen überspitzt formulieren mit, können diese Eingriffe nicht auch ermächtigend sein? Sagen wir, ich habe eine ganz große schiefe Nase und ich werde immer auf diese Nase reduziert. Ist es dann nicht auch ermächtigend, wenn ich mir durch einen solchen Eingriff die Möglichkeit schaffe, unbehindert, beschämt durchs Leben zu gehen. Das ist wahnsinnig nachvollziehbar. Aber können diese Eingriffe, die so zutiefst systemerhaltend sind und immer dieselben Normen reproduzieren, ultimativ revolutionär sein oder befreiend oder ermächtigend? Das glaube ich wiederum nicht. Also ich finde, man muss da gut aufpassen, die Ebenen nicht zu vermischen. Auf einer individuellen Ebene wahnsinnig nachvollziehbar. Auf einer systemischen Ebene ist das dann sozusagen feministisch, revolutionär, befreiend. Schwierig sozusagen.
Welchen Druck übt denn unsere Gesellschaft auf uns aus in puncto Schönheitsideal?
Wir leben in einer wahnsinnig lookistischen Gesellschaft. Das ist eine Wortschöpfung, die auf der Basis des englischen Wortes look, also aussehen. Und es ist eben, das belegen zig empirische Studien, absolut nicht egal, ob man eine junge, dünne, weiße Frau ohne Behinderung ist, die diesem Ideal sehr nahe entspricht, oder ob man eben in einem mehrfach marginalisierten Körper sein Leben führt. Wir haben zig Studien, die belegen, dass jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile in allen Lebensbereichen haben, sei es am Arbeitsmarkt, beim Dating, in der Gesundheitsversorgung, schon in der Schule oder sogar vor Gericht, werden schöne Menschen oft ganz unbewusst besser behandelt. Und jene, die als hässlich oder eklig gelten, werden abgewertet, ausgegrenzt und diskriminiert. Das können abschätzige Blicke sein, Beleidigungen, verbale Herabsetzung, aber eben wirklich auch Gewalterfahrungen. Das ist ganz wichtig, dass es hier um keine Kleinigkeit geht und dass Lookismus ein System ist, das unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten kennzeichnet und dementsprechend finde ich es immer wichtig, wenn man über so Eingriffe spricht, dass man nicht sagt, ja, die Jugend von heute, die ist doch so oberflächlich und jetzt lassen die da alle was machen, sondern dass man darauf hinweist, das ist zutiefst politisch und gar kein oberflächliches Thema.
Und die Menschen, die dann was machen lassen, also die sich da vor gewissen Veränderungen künstlich unterziehen, sind die dann auch glücklicher mit ihrem Aussehen? Verändert sich für die was nachhaltig?
Es ist schwierig, das generalisiert zu beantworten, aber sehr viele Erfahrungsberichte belegen, genau so funktioniert die Schönheitsindustrie ja. Diese Ziele müssen erreichbar scheinen, aber immer unerreichbar bleiben, weil sonst würde man ja nicht immer weitermachen damit. Sozusagen, man wird immer den Wunsch verspüren, noch etwas besser zu machen. Das ist ja genau die Krux an der Sache.
Betrifft das eigentlich alle Gender?
Ja, würde ich sagen, eindeutig. Frauen in einem patriarchalen System immer noch mehr als Männer. Aber auch Männer sind zutiefst von Schönheitsdruck betroffen und leiden unter normierten Vorstellungen von Schönheit. Ja, auf jeden Fall, besonders auch was dicke Körper betrifft oder Altern, ist über alle Geschlechter hinweg negativ besetzt. Und gerade wenn es um ein queeres Auftreten geht, ein nicht-binäres Auftreten, dann ist die Abwertung aufgrund von nicht eindeutig weiblich oder männlichem Auftreten noch immer wahnsinnig groß. Und da haben wir es halt wirklich auch mit Gewaltverbrechen teilweise zu tun. Also da sind die Konsequenzen oft noch viel höher als für binärgeschlechtliche Menschen.
Bei der ganzen Diskussion muss man immer auch wieder an die Social-Media-Kanäle denken. Man muss immer an Insta, TikTok und Co. denken, wo viel geworben wird, wo viel präsentiert wird. Welche Rolle spielt das für dich? Und muss man da nicht ein Stück weit da auch vielleicht ein bisschen raus aus dieser Welt, um sich dem zu entziehen?
Ich bin kein Fan von dem oft verbreiteten Media Effects Model, wo so die Rede davon ist, dass man sich auf sozialen Medien bewegt und dann wäre in so einer Art Einbahnstraße sofort klar, was das mit meinen Vorstellungen von Schönheit macht. Also es gibt ja durchaus absolut widerständige Möglichkeiten, soziale Medien zu verwenden. Und ja, es gibt problematische Entwicklungen. Ja, es gibt Ausschlüsse, gerade auf sozialen Medien und einen steigenden Druck. Es gibt aber auf der anderen Seite auch diese neuen Zusammenschlüsse, diese Gegenerzählungen, die Möglichkeit, sich widerständig zu positionieren und zu sagen, hey, das muss doch gar nicht so sein, wir machen das anders. Also ich finde, es ist in dem Kontext immer ganz wichtig, dass man nicht in so einen Kulturpessimismus verfällt und sagt, ja, wir können das nur mehr droppen oder es gibt da gar keine Lösung mehr, sondern ja, das ist, es zeigt sich ein wahnsinnig ambivalentes Bild. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man genau, also eine gewisse Ambivalenz beibehält, das halten wir schon aus, das schaffen wir schon.
Sophie Passmann hat neulich für Aufsehen gesorgt, als sie sich da positioniert hat und gesagt hat, sie hat bei sich auch was machen lassen. Hat dich das überrascht? Wie hast du das aufgenommen?
Ich fand, das war ein ganz, ganz spannendes Video, weil sie ja im Prinzip für einen sehr ja selbstverständlichen Umgang mit Körperlichkeit bekannt ist, als so popfeministische deutsche Berühmtheit irgendwie. Ich fand interessant, dass sie eigentlich für transparente Schönheitsarbeit sich einsetzt. Und sie sagt in diesem Video, ja, eigentlich sollten alle berühmten Menschen einmal im Jahr sich hinstellen und sagen, was sind die Ressourcen, die notwendig sind, damit mein Gesicht so aussieht, damit man ein realistischeres Bild davon hat. Wie sehen eigentlich Celebrities so aus? Ja, was hat das gekostet? Wie sehr hat mir das wehgetan? Und eigentlich finde ich so diesen Transparenzzugang sehr spannend. Aber ist das revolutionär? Ist das systemverändernd, wenn dann alle Celebrities einfach transparent sagen, ja, das haben wir machen lassen? Dann ist es halt auch sehr systemerhaltend. Also dann trägt man halt diesen Druck gleichzeitig weiter fort.
Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Mein Name ist Utz Dreger, das war der Ab21 Podcast. Wir bedanken uns auch bei euch fürs Dabeisein. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.